Lob und Dank. Wir sind wieder im Haus Gottes. Wir freuen uns an diesem Sonntag. Wir freuen uns am Herrn, an diesem schönen Wetter. Der Himmel ist, ja, ich glaube noch blau. Aber trotzdem, wir sind happy und glücklich. Wir freuen uns, dass Gott uns lieb hat. Manchmal zu lieb, verstehst du? Da lässt die Sonne zu viel scheinen. In meiner Bibel heißt es, Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Da habe ich ein Problem. Also für die Gerechten, ich bin einverstanden, aber die Ungerechten. Und manchmal lässt Gott die Sonne bei den Ungerechten besser scheinen und netter scheinen und wirkungsvoller scheinen als bei den den Heiden und was weiß ich. Ich liebe trotzdem meinen Herrn und freue mich. Mein Thema heute ist, wie gut kennst du Jesus oder kennst du Gott, den Herrn, den Heiland? Ich habe eine kleine Geschichte von einem Arzt mal gehört. Da ist ein Schwerkranker, der liegt im Sterben und dann fragt der Sterbende den Arzt, mir ist so bange um das Sterben, ich habe so Angst und so weiter. Herr Doktor, was erwartet mich nach dem Tod? So fragt hier der Schwerkranke und dann sagt der Arzt, das kann ich nicht sagen, das weiß ich auch nicht. Also Sie als Doktor wissen es nicht, was nach dem Tod kommt. Und da geht sie zur Tür, macht die Tür auf und da springt der Hund des Hauses in das Sterbezimmer rein und springt gleich auf diesen Sterbenden rauf und freut sich und winselt mit dem Schwanz und ist glücklich. Und dann sagt der Arzt, sehen Sie, das ist die Antwort. Der Hund kennt seinen Herrn und der muss nicht lange suchen, wer ist hier im Zimmer der Herr. Der Hund kennt gleich den Herrn. Da lief der Hund rein und sprang und zeigt dass seine Freude, dass sein Herrchen im Bett liegt, dass sein Herrchen da ist und. Und dann sagte der Arzt, sehen Sie, und so ist es, wenn Sie Ihren Herrn kennen und ja, Ihren Herrn lieb haben, dann, wenn die Tür aufgeht, werden Sie sofort zu Ihrem Herrn springen und Sie werden wissen, wer Ihr Herr ist und Sie werden ihm begegnen aus Freude, so wie dieser Hund hier. So, der Herr wartet auf der anderen Seite der Türe auf uns. Der wartet auf uns und die Tür wird bald aufgehen. Es wird nicht mehr lange dauern. Die Entrückung der Gemeinde wird stattfinden. Jesus wird wiederkommen. Der Ton der Posaune wird erschallen. Die Toten werden in Christus auferstehen. Es wird ein herrlicher Tag sein. Wir gehen auf diese herrliche Zeit entgegen. Viele haben natürlich Angst. Viele haben Angst, was wird mit uns? Ja, bin ich bereit? Und deshalb meine Frage heute, kennst du den Herrn? Kennst du deinen Heiland? So, wenn die Tür aufgeht, wirst du sofort auf ihn zugehen und sagen, Jesus, das bist du. Dich habe ich schon mein Leben lang geliebt, nach dir habe ich mich mein Leben lang gesehnt. Du bist es. Und der Erste, den ich dort oben begrüßen werde, wird Jesus sein. Und werde ich ihn finden, werde ich ihm begegnen. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 27, meine Schafe kennen meine Stimme und einem anderen folgen sie nicht. Also kennst du Jesus, kennst du seine Stimme, kennst du seine Art? Eine andere Geschichte, ein blinder Junge, der sollte von einem 10 Meter Podest springen ins Wasser. Er sollte also springen lernen und ins Wasser tauchen lernen und so weiter. Und klettert auf dieses Sprungbrett rauf und tastet sich vor, ein blinder Junge, tastet sich vor bis an die Spitze. Und dann sagt der Sportlehrer, jetzt sind Sie dran, jetzt kannst du gleich springen. Und der Junge steht wie gelähmt da, er springt nicht. Und dann ruft der Vater von unten hoch, Ken, so hieß der Junge, Ken, spring. Und der Junge sprang erst, als der Vater rief, nicht als der Sportlehrer sagte. Und es ist so wichtig, dass du das tust, wenn du jemanden kennst, der dich kennt, der dich versteht, dein Vater, deine Mutter. Deshalb kennst du Jesus, kennst du seine Stimme, weißt du, dass es der Herr ist. Jetzt ist die Zeit, spring. Und er sprang und kam gut an, hat sich steif gemacht, genauso wie sie geübt haben und dergleichen. Aber zuerst hat er später erzählt, ich habe Angst gehabt, wenn ich springe, wo werde ich landen? Werde ich im Wasser landen? Werde ich auf einer Betonplatte landen? Wo werde ich landen? Aber als mein Vater sagte, Junge, spring, dann wusste ich. So ist es so wichtig, dass wir uns von einem Bekannten führen und leiten lassen, den wir sehr gut kennen. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht, singen wir in einem Lied. Es ist so wichtig, dass wir unseren Freund, unseren Partner, unseren Weggenossen gut und sehr gut kennen. Was gab diesem Ken Mut, dass er springt? Die gute Stimme, die vertraute Stimme, die liebevolle Stimme. Kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Vertraust du ihm? Hast du gelernt, ihm zu vertrauen in kleinen Stücken? Vor vielen Jahren war ein Fall, da wurden einem Hirten 300 Schafe geklaut in Süddeutschland. Und die Schafe waren weg, wie von der Bildfläche verschwunden. Kein wildes Tier hat sie aufgerissen, nicht, die waren verschwunden. Und die Polizei hat gesucht, Fahndung ausgerufen, aber die Schafe waren nirgendwo aufzutreiben. Und dann hört der Hirte, dass da ein Transport von Köln, ein Transport in die Türkei geht, zum Opferfest, zum Schlachtfest da, muslimischen Schlachtfest. Dann sagt der Hirte, ich gehe hin, vielleicht sind meine Schafe dort gelandet. Und das sind Tausende von Schafe gewesen. Und er geht hin zu diesem Lager, wo die Schafe aufbewahrt werden, und dann ruft, er macht ja einen Hirtenruf, diesen Hirtenruf, was er bei seinen Schafen immer gemacht hat, und plötzlich kommen alle 300 Schafe aus dieser Masse heraus, seine Schafe, und er hat seine Schafe gehabt, und die waren gestohlen. Der Teufel möchte die Christen stehlen, belügen, betrügen, aber sie kennen die Stimme des guten Hirten. Es ist so wichtig, dass wir die Stimme kennen, dass wir Erfahrungen mit unserem Heiland haben, viele Erfahrungen haben. Kennst du deinen Jesus? Er war vor dir, er ist nach dir, er ist um dir, er ist mit dir, er ist überall, wo du bist. Kennst du ihn? Hörst du seine Reden, wie er redet? Wie gut, dass du deinen Jesus kennst. Bist du wirklich mit ihm vertraut? Lebst du mit ihm zusammen? Weißt du, selbst wenn du mit einem Menschen zusammenlebst, kennst du manchmal den Menschen gar nicht so richtig. Ja, aber es ist so wichtig, dass wir ihn mit dem Herzen kennen, mit dem Herzen verstehen. Was ist der Herr Jesus für dich, für mich? Bist du von seiner Liebe, von seiner Güte, von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit überzeugt? Ist er dir vertrauenswürdig? Hat er dich schon irgendwo mal reingelegt, dich belogen, betrogen? Weißt du, einen, der einen betrügt und belügt, dem traust du nicht. Aber einen, der immer zuverlässig zu dir ist, der dir die Wahrheit sagt, der dich auf rechter Straße führt, das ist dein Hirte. Und im Psalm 23 heißt, der Herr ist mein Hirte. Er führt mich auf rechter Straße. Und er belügt mich nicht, er betrügt mich nicht, er legt mich nicht rein, er nützt mich nicht aus. Aber so viele Menschen nützen einen aus. Wenn ich ihn gut kenne, dann kann ich einfach Ja sagen. Ich spring, ich mach, ich tue das. Dann konnte dieser Kenner vertrauen. Er wusste, mein Vater wird von mir nichts verlangen, was unmöglich ist. Mein Vater wird von mir mich nicht irgendwie reinlegen. Mein Vater bringt mich nicht um. Mein Vater sorgt sich um mich. Und es ist so wichtig, dass wir Jesus kennen. Als der Teufel zu Jesus sprach, er wusste ganz genau, das ist nicht mein Vater. Also er sagte, spring von diesem Turm im Tempel, spring. Jesus sagt, nein, nein, du bist nicht mein Vater. Verstehst du? Du bist nicht meine Mutter. Du spielst nur Theater. Spring. Es gibt so viele Leute, die mit einem Theater spielen, die einen reinlegen, die sagen, so spricht der Herr, aber es ist nicht der Herr. Du musst den Herrn kennen. Wie spricht mein Jesus zu mir? Kennst du deinen Jesus? Auch wenn er durch Dolmetscher spricht? Kennst du seine Art, seine Rhetorik, sein Wesen? Und Jesus sagt zu Satan, nein, ich werde nicht machen, was du mir sagst. Ich werde die Steine nicht zu Brot machen. Ich werde dich nicht anbeten. Und ich werde erst recht nicht springen. Bist du wahnsinnig? Jesus kannte die Menschen und die Menschen wollten auch nichts Gutes. In der Bibel heißt es einmal, du kommst leichter an einem Löwen vorbei als an einem bösen Menschen. Achte auf die Menschen, was sie sagen. Die Juden haben damals zu Jesus gesagt, steig vom Kreuz runter, dann glauben wir. Er ist nicht vom Kreuz runtergestiegen, obwohl es für Jesus gar kein Problem gewesen wäre, vom Kreuz herabzusteigen. Er ließ sich vom Teufel, von dieser fremden Stimme, sich nichts vormachen, sich nichts vorsagen, nichts was vorbeten, nichts was vorsingen. Ja, der Teufel möchte uns verwirren. Ich bin dein Papa, ich bin deine Mama. Denk ans Rotkäppchen. Verstehst du? Ja, der Teufel verstellt sich und versucht uns reinzulegen. So viele Christen werden Land auf, Land ab reingelegt. Und dann wundern sich, warum bin ich krank? Warum hat mich die Corona-Grippe erwischt? Warum bin ich jetzt in der Klinik? Warum werde ich künstlich beatmet? Was habe ich falsch gemacht? Viele Menschen haben nicht auf die Stimme Gottes gehört. Gott hat sie gewarnt. Was auch immer ist. Der Teufel ist wie ein Pirat. Er gibt uns falsche Anweisungen. Er führt uns in die Irre mit Irrlichter. Also du denkst, ja, das ist der Herr. Nicht alles, was Gold ist, glänzt, oder was glänzt, ist Gold. Nicht alles ist echt. Du musst lernen, das Echte, das Wahre, das Gute zu unterscheiden. Kennst du die Stimme Jesu? Kennst du ihn sehr intim, sehr persönlich? Du musst ihn kennen. Und wo lerne ich Gott kennen? In kritischen Zeiten, in Krisen, in negativen Situationen, wo Schwierigkeiten sind. Weißt du, du lernst einen Freund erst kennen, wenn es dir dreckig und schlecht geht. Dann lernst du einen Freund kennen. Und deshalb, Jesus ist ein Freund, der zu uns steht in negativen, schlechten Augenblicken, wo wir krank sind, wo wir schwach sind, wo wir arm sind, wo wir in Not sind, wo wir Probleme haben. Da lernst du, in diesen Momenten lernst du Gott kennen. In dunklen Augenblicken. Spring. Er wusste, mein Papa sagt es. Und was Papa sagt, das ist richtig. Das ist okay. Ich verlasse mich auf meinen Vater. Ich verlasse mich nicht auf den Sportlehrer. Ich verlasse mich nicht auf das Publikum. Spring, spring, spring. Ich verlasse mich nicht auf die Masse, sondern Ken hat sich auf seinen Vater verlassen. Und es ist so wichtig, Geschwister, dass wir in kritischen Zeiten, wie diese jetzt, Corona-Zeit hier, dass wir uns auf Gott verlassen und nicht auf irgendwelche Stimmen von der Kanzlerin oder von irgendeinem Präsidenten oder von irgendeinem Pastor oder von einer Kirche oder von einer Institution. Nein, ich verlasse mich auf den Herrn. So ist es sehr wichtig, dass wir uns auf den Herrn verlassen. Wir leben in einer lebensfeindlichen Welt und einer lebensfeindlichen Zeit. Du wirst abgelehnt, ich sprach gestern über Ablehnung. Ich finde es ganz wichtig, dass du das verstehst. Wir sind nicht gewollt in dieser Welt. Kein einziger Mensch. Du bist nicht erwünscht. Glaub mir das. Aber du musst lernen, jemand mag mich. Jemand hat mich gewollt. Jemand hat mich in diese Welt hineingesetzt und ja, mir das Leben geschenkt und dergleichen. Der Teufel will die Menschen vernichten, grundsätzlich dich beseitigen. Er hat sich gegen dich verschworen. Und deshalb versucht er, dir Bein zu legen und zu stellen, wo es nur geht. Er versucht, dich reinzulegen. Ja, spring! So, Jesus wollte sogar umbringen, dass es sein Genick bricht. Und der Teufel will nichts anderes, auch in deinem Leben, nichts anderes, als du dein Genick brichst, dass du dich zerstörst, dich kaputt machst. Du kannst heute niemand mehr trauen. Und es ist komisch, dass ich sage, aber ich muss es sagen, du darfst heute niemand mehr trauen. Hüte dich vor den Menschen, es ist gefährlich, Menschen zu vertrauen. Man will nur an dir verdienen, man will dich nur ausschlachten, man will dich nur ausnehmen, man will dich nur ausnützen und der Mord hat seine Pflicht getan, er kann gehen. So ist die Welt heute. Man operiert dich nicht aus Liebe, weil man dich gesund machen möchte. Der Arzt behandelt dich nicht aus Liebe, weil er so viel Interesse an deinem Leben hat. Der Apotheker verkauft nicht die Medikamente dir, nur weil sie dich so lieb haben, weil sie das Beste für dich wollen. Nein, sie wollen an dir verdienen, sei doch ganz ehrlich. Mach die Augen auf und schlaf nicht. Sie wollen dir eine neue Kniescheibe verpassen, denn da verdienen sie am allermeisten, eine künstliche Hüfte. Da verdienen sie am allermeisten. Und sie wollen gerne operieren. Und sie haben, ja, weil sie dabei verdienen. Die Krankenhäuser wollen heute an den Leuten nur arbeiten und so weiter, weil sie verdienen wollen. Nicht, weil sie dich lieb haben, weil sie so viel Sympathie für dich haben. Vergiss diesen ganzen Quatsch. Wir leben mitten unter den Wölfen. Sei klug und ohne falsch. Für deine Gesundheit, für dein Glück bist nur du selbst verantwortlich und niemand anders. Nicht einmal Gott. Ja, das sagt der Pastor, ja. Du selbst bist für deine Gesundheit, für dein Glück, für deinen Erfolg, für dein Fortschreiten selbst verantwortlich. Und ich will dir helfen. Versteh dich selbst. Nimm dein Leben selbst in deine eigenen Hände. Willst du oder willst du nicht? Brauchst du es wirklich oder brauchst du es nicht? An deinem Glück, an deinem Wohlergehen, und so weiter, ist niemand anders interessiert, außer du selbst. Nur du und dein Schöpfer, nur du und dein Schöpfer sind an uns interessiert. Alles andere vergiss. Der Teufel schon gar nicht, die Natur schon gar nicht, das Krankenhaus schon gar nicht, die Politik schon gar nicht, die Kirche schon gar nicht. Nur du und Gott. Ihr seid für euch selbst verantwortlich. Kenne deinen Hersteller. Kenne deinen Erzeuger. Ja. Dein Erzeuger ist nicht dein irdischer Vater. Ich möchte, als ich das Thema hier Ablehnung behandelte, ich bin nicht fertig geworden. Das Thema ist so ein großes Thema. Ich könnte eine ganze Woche drüber sprechen. Das wäre ein Thema für ein Seminar. Aber dein Erzeuger ist nicht dein Vater und es ist nicht deine Mutter, die dich ausgetragen hat. Dein Hersteller ist Gott und nur Gott ist an dir interessiert und du selbst. Ja, dein Vater, vielleicht war er ein Lump, ein Süfki, Vielleicht war er ein Gauner, was weiß ich, ein Gewaltmensch, der sich an deiner Mutter nur vergnügt hat. Und dann bist du entstanden. Aber Gott wollte dich haben, Bruder, Schwester. Gott ist, der dich haben wollte. Du bist nicht nur Produkt von einem Betthupferl. In aller Liebe. Ich möchte dir knallhart sagen, die Wahrheit. Du bist nicht ein Zufallsprodukt. Gott hat dich gewollt. Gott hat zugelassen, dass du entstehst. Und viele sind entstanden gegen den Willen ihrer Eltern. Viele sind zur Welt gekommen. Man hat dich nicht gewollt. Man hat dich nicht gebraucht. Und du musst den Grund deiner Existenz so richtig kennen. Erst dann verstehst du. Erst dann verstehst du, was der Sinn des Lebens ist. Und dann erst tappst du nicht im Dunkeln. Und erst dann kennst du meinen Schöpfer oder deinen Schöpfer. Gott hat mich gewollt von Anfang an. Ohne der Ewigkeit bekommst du keinen Sinn in deinem Leben, bringst keinen Reim zusammen, da geht die Rechnung nicht auf. Irgendetwas stimmt da nicht. Du weißt ganz genau, wenn du keine Ewigkeit hast und nicht weißt, ich komme von Ewigkeit her, aus dem Jenseits, Gott hat mich gewollt, nicht meine Eltern, nicht diese Gesellschaft, Gott hat mich gewollt. Es ist Gottes Wille, dass es mich gibt oder dich gibt. Und dass ich hierher gekommen bin, das ist Gottes Wille, auch das ganze Gehabe, die ganze Entwicklung von meinem Leben. Es gibt so viele Blindgeborene und jeden Tag werden x Blindgeborene geboren, die wissen nicht, wozu bin ich da, wozu existiere ich, was ist der Sinn meines Lebens. Sie kommen blind auf diese Welt, unwissend. Gott und sonst niemand hat uns gewollt, uns Menschen. Auch wenn wir jetzt hier sind, du und ich, wir haben alle eine Existenzberechtigung in aller Liebe. Gott sagt, du darfst leben, du darfst das Leben genießen. Für dich habe ich diese Welt gemacht. Für dich will ich sorgen. Und Gott hat dich gewollt. Und du bist für Gott da und für sonst gar nichts. Ich bin nicht für mich da. Ich bin auch nicht für meinen Papa, meine Mama da. Ich bin nicht für die Gemeinde da. Ich bin für Gott da. Verstehst du, was ich dir sagen möchte? Ich weiß, es ist hart und schwer zu begreifen. Wir denken, ja, ich bin für das und jenes. Nein, du bist allein und ausschließlich für Gott da und sonst nichts. Lass dir das Leben nicht absprechen und verderben. Der Teufel ist ein Spielverderber. Er arbeitet mit Ablehnung. Aber Gott sei Dank, gestern habe ich ein gutes Thema gehabt. Und das war Adoption. Du bist von Gott adoptiert, angenommen, eingetragen. Du gehörst mir, du trägst meinen Namen. Nicht den Namen deines Vaters, deiner Mutter, sondern du trägst Gottes Namen. Du bist ein Kind Gottes. Ist das nicht herrlich? Und der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Der Teufel will nicht, dass es dir gut geht. Der Teufel will nicht, dass du glücklich bist. Der Teufel will nicht, dass du Erfolg hast. Der Teufel will nicht, dass du gesegnet bist, dass du Fortschritt machst. Der könnte gar nichts. Der möchte dir das Leben vermiesen, wo es nur geht. Aber Gott will, dass dein Leben leicht, spielend gelebt wird, dass du gesund bist und glücklich bist. Und Gott will an dir nicht verdienen. Gar nicht. Der braucht es nicht. Er hat es nicht nötig, an dir zu verdienen. Er hat ja alles, was er braucht. Er braucht auch nicht deine Anbetung und deine Lobgesänge. Er braucht alles nicht. Weißt du, Milliarden von Engeln singen, jubeln und jauchzen ihm zu und zuwinken. Gott möchte nur dich haben, weil er dich mag. Der Teufel ist ein Menschenfeind, der den Menschen nichts gönnt, der den Menschen beraubt, belügt und betrügt, wo er nur kann. Er raubt die Menschen aus. Guck mal dein Leben an. Du bist nur ausgeraubt worden. Was hast du alles von deinem? Du hast geschuftet, gearbeitet, dann bist du vielleicht in der Rente und die Rente ist so mickrig. Verstehst du? Für was hast du gearbeitet? Für was hast du gekämpft? Für was hast du gelebt? Ist das wirklich lebenswert? Gibt's nicht mehr? Du bist eine Konkurrenz zum Satan. In aller Liebe. Seitdem wir da sind, kann er nicht mehr machen, was er will. Er hat keine Entfaltungsfreiheit mehr. Du bist ein Hindernis für ihn. Und deshalb versucht er, dich zu blockieren, wo er nur kann. Brüder und Schwestern, ich möchte euch Mut machen. Lasst euch nicht unterkriegen. Lasst euch nicht ausnehmen. Lasst euch nicht betrügen. Lebe dein Leben, gestalte dein Leben und sei glücklich und gehe fröhlich deine Straße. Was es auch immer heißt, fröhlich deine Straße ziehen. Gott hat uns gesagt, macht euch die Erde untertan, füllt diese Erde, macht das, die Erde voll. Der Teufel möchte die Menschheit reduzieren, wo es nur geht. Wir machen ihm die Herrschaft streitig in dieser Welt und er ist ärgerlich auf uns. Und lasst den Teufel sich ärgern, lass ihn wüten, lass ihn drohen. Und deshalb nimmt diese ganze Sache in dieser Welt, was passiert, nicht gleich persönlich. So viele Menschen nehmen das alles gleich persönlich. Mich haben sie gemeint, mich haben sie abgelehnt, mich haben sie ausgelacht, mich haben sie verachtet. Nein, die verachten Gott. Und Jesus sagt, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer euch ablehnt, lehnt mich auch ab. Du hast eine Existenzberechtigung. Gott will mit dir zusammenarbeiten und nicht mit dem Teufel und nicht mit irgendwelchen Geistern und irgendwelchen Mächte und Gewalten. Gott vertraut dir. Ken, spring, mach, tu das, was ich dir sage. Höre seine Stimme, lerne ihn kennen als einen guten Vater. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Wenn du den Vater im Himmel kennst, du weißt, mein Vater wird mich nicht in Stich lassen. Egal, wenn ich durch die Hölle gehen muss, egal, wenn ich durch das Todestal wandern muss, egal, wo ich mich befinde, mein Vater wird mich nicht in Stich lassen. Preis Gott. Euer himmlischer Vater weiß, und deshalb sollen wir beten, unser Vater, der Vater vom Herrn Jesus, der Vater von dem Heiligen Geist und der Vater von dem Schöpfer, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt, gelobt und gepriesen sei dein Name, nicht irgendein Mensch. Ja, mein Daddy, in der Bibel steht, du sollst Vater und Mutter ehren, das stimmt, das ist wahr. Aber wenn du es genau betrachtest, welchen Vater hat er gemeint? Welche Mutter hat er gemeint? Ja, verstehst du, da kriegst du Probleme, wenn du ein bisschen tiefer gehst. Oberflächlich ja, Papa und Mama. Aber wenn du es tiefer gehst, dann meint er Gott, den Schöpfer, der dich wirklich wollte, der dich wirklich gerne hat, der dich wirklich versteht. Gott will mit dir Kontakt aufnehmen. Er hat den Teufel verworfen, gesagt, hau ab, verschwinde, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ja, und die Bibel sagt, der Mensch ist, den habe ich geschaffen und dem will ich alles anvertrauen, mit dem will ich meine Geschäfte machen, nicht mit euch, ihr bösen Engel, die ihr gegen mich rebelliert habt. Du bist für einen ganz bestimmten Zweck geschaffen, um diese Welt wieder für Gott zu erobern, um in dieser Welt wieder Ordnung zu bringen, wieder aufzuräumen, was auch immer ist. Du bist für Gott oder von Gott geschaffen, einfach, dass du den Willen Gottes hier durchsetzt, dein Wille geschehe und ich sorge dafür, dass der Wille Gottes passiert, ob es einem passt oder nicht. Wenn es nicht passt, kannst du woanders hingehen. Muss nicht zu mir hierher kommen. Ja, ich bin hier von Gott bestimmt, um seine Herrschaft aufzurichten, seine Fahne hochzuhalten und zu sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich bin hier, um Gottes Herrschaft zu bringen in dieser Welt. Viele Menschen passt das nicht. Weißt du, du bist ein Rassist, du bist ein Fanatiker, du bist das und so weiter. Ja, du musst Fanatiker werden, wenn du für Gott arbeitest und dich für Gott einsetzt und dich für Gott aufopferst. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Du kannst nicht den Menschen recht machen und Gott recht machen. Du kannst nicht Menschenknecht und Gottesknecht sein, entweder so oder so. Nur nebenbei. Kennst du deine persönliche göttliche Bestimmung, wofür du da bist, dann wirst du dich in vielen Sachen anders verhalten. Dann wirst du nicht alles glauben, was da aus dem Reichstag kommt oder von welchem Parlament, von welcher Regierung es kommt. Du wirst sagen, nee, meine Freunde, so nicht. Ihr könnt machen, ihr könnt Gesetze beschließen, aber ich glaube ganz was anders. Und du musst eine andere Meinung haben. Du musst lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Kennst du deinen Herrn? Nicht alles, was von der Obrigkeit kommt, das kommt vom lieben Gott. Nicht alles. Verstehst du? Nicht alles, was die Regierungen beschließen, ist vom lieben Gott. Viele Christen, ganz besonders evangelische Christen, die glauben, das ist der Herr, die Zeit untertan der Obrigkeit, Römer Kapitel 13. Nein, die Obrigkeit hat nur eine Aufgabe für mich persönlich, dafür zu sorgen, dass die Straßen funktionieren, dass die Eisenbahn läuft, dass die Wirtschaft floriert und so weiter, dass ich in Frieden leben kann, dass die Banditen eingesperrt werden, die Raudis im Zaum gehalten werden und so weiter. Und wir sollen beten, damit wir in Frieden leben können. Dafür ist die Obrigkeit da. Und für gar nichts anderes. Die sollen ihr Geschäft machen. Und jeder hat seine Aufgabe. Auch die Obrigkeit hat ihre Aufgabe. Die sollen ihr Geschäft machen. Und zwar anständig. Und unser Geld richtig verwalten. Und die Leute nicht nur abkassieren. Und Steuern eintreiben. Und was auch immer sein mag. Kennst du deine göttliche Bestimmung? Den Sinn deiner Existenz? Und jeder soll das wissen. Die Regierung ist für ihre Aufgabe zuständig. Ich bin für meine Aufgabe zuständig als Mensch. Und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht versündige, dass ich keine Fehler mache, dass ich nicht über Stränge haue. Du bist da, weil Gott dich gewollt hat. Und nicht der Postbote oder irgendein anderer Erzeuger. In aller Liebe. Gott hat zugelassen, dass es dich gibt. Selbst wenn es Inzest war. Weißt du, so viele Menschen sind gezeugt worden auf ungewöhnliche Art und Weise. Da schämt man sich, da denkt man, das ist ja nicht richtig, steht ja in der Bibel, sogar verboten, ist sogar Sünde, ist vom Teufel. Ja, aber vielleicht bist du durch einen Inzest entstanden, durch eine Vergewaltigung, durch einen Missbrauch von ja, One-Night-Begegnung. Selbst wenn du ja, im Suff gezeugt worden bist, Gott hat dich trotzdem gewollt und bekennt sich zu dir. Du bist von Gott gewollt, jetzt bist du da. Und jetzt nimm das Leben aus der Hand Gottes, nicht aus der Hand deiner Eltern. Der Teufel verteufelt alles. Der Teufel macht alles schlecht, auch das Gute. Aber Gott hat gesegnet. Sei gesegnet, Adam. Sei gesegnet, Eva. Alles, was ihr macht, das ist okay. Ich bin mit euch. Schaut ihr die Philosophen an und die Religionen und so weiter. Die Religionen verteufeln die Körperlichkeit des Menschen. Ja, die verteufeln. Sex hat der Teufel geschaffen. Lessing hat ja gesagt, bis zum Nabel hat der Mensch, hat der liebe Gott den Menschen geschaffen, ab dem Nabel der Teufel. So ein Unsinn. Gott hat den Menschen vollkommen geschaffen und perfekt geschaffen. Die Religionen verteufeln das Diesseits, das Materielle, das Geld, das ist dreckig und schmutzig. Du sollst Gott kennen. Gott hat diese Dinge gegeben. Gott hat diese Dinge in die Welt gesetzt. Gott will Wohlergehen, Gott will Erfolg haben, aber die Religionen verteufeln vielfach Armut, Wohlstand. Armut, das ist göttlich. Ins Kloster gehen, alles der Kirche schenken. Alles nur ja, weitergeben und selber nichts haben. Und ich war in Kalkutta, da will ich einer Sterbeklinik von Mutter Therese, da will ich einem armen, wollte ich sagen, Teufel, also armen Menschen, verstehst, der sitzt da zusammengekauert, ich will einen Dollar geben, dann sagt er, nein, wird richtig wild, dann frage ich den Bruder, der mich begleitet hat, ja, was ist da, weißt du, wenn du ihm einen Dollar gibst, du zerstörst sein Karma, dann muss er wiederkommen, dann muss er wieder leiden hier, verstehst du, und sein Glück verdienen, und das ist, was der Teufel den Menschen eingeredet hat, du zerstörst dein Karma. Du zerstörst deine Geschichte, deine Lebensgeschichte, wenn du von dem einen Dollar annimmst. Die Religionen, die verteufeln das Sichtbare. Wir sollen nur noch auf das Unsichtbare schauen. Verstehst du? Gewiss. Das Unsichtbare ist ewig, ist von Gott. Aber wir müssen auch hier in dieser Welt leben. Macht euch die Erde untertan. Das hat der liebe Gott gesagt. Nicht irgendwie ein Philosoph. Gott hat gesagt, macht euch die Erde untertan. Das ist doch eure Aufgabe. Und Jesus wird wieder zurückkommen auf diese Erde. Er bleibt nicht im Himmel die ganze Zeit oben und spielt Klavier oder Harfe. Denk drüber nach. Kennst du deine Bestimmung? Kennst du deinen Freund? Und der Herr Jesus kommt, um dich abzuholen, da wo du jetzt gerade sitzt und wo du gerade leidest und kämpfst. Bei Gott zählt die Ganzheit. Das Sichtbare und das Unsichtbare, das Diesseits und das Jenseits, das Körperliche und das Geistliche. Bei Gott zählt die Ganzheit, Wohlsein und Armsein, Haben und Nichthaben, Sein und Nichtsein. All das zählt bei Gott. Das eine wie das andere ist bei Gott nicht zu trennen. Wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst, dann wird es dir gut gehen. Dann wirst du Erfolg haben. Lies mal die Segen und Flüche im 5. Buch Mose. Das Urteil Gottes war grundsätzlich alles, was er gemacht, jeden Tag, als er Licht geschaffen hat, das war sehr gut. Und als dann Tag und Nacht gemacht wurde, als Gott schied Licht und Finsternis, das war auch sehr gut. Auch die Finsternis ist sehr gut. Manche Leute denken nur, das Licht ist gut. Wir sind mal irgendwo eingeladen zum Essen, da war auch der Richard Wurmbrand, der uns da richtig angesteckt da mit diesem Gedanken. Dann hat die Frau wirklich wunderbares Essen serviert. Dann fragt die Dame oder die Hausdame vom Haus, wie war das Essen? Dann sagt er, es war nicht gut. Und du, da sind sie alle zusammengesagt, das Essen war nicht gut. Dann sagt er, es war sehr gut. Es war sehr gut. Ja, es war nicht nur gut, es war sehr gut. Was Gott macht, ist alles sehr gut. Das bezieht sich auf uns Menschen, auf den ganzen Menschen, auf meine Nerven, auf meine Gesundheit, auf meinen ganzen Körper, auf meine Seele, auf meinen Geist, auf meine Begabungen, auf meine Stärken und Schwächen. Es ist alles sehr gut. Nicht nur gut, sehr gut. Ja, aber auch meine Schwächen, meine Begrenzungen, die sind auch gut. Ich kann nicht alles, muss nicht alles machen. Ich muss nicht überall sein, ich muss nicht alles verwalten, ich muss nicht alles gesehen haben, ich muss nicht alles gehört haben, ich muss nicht überall gewesen sein. Ich kann auch mit meinen Schwächen leben. Gott meint es wirklich gut. Kennst du deinen Herrn? Und zwar in der Ganzheit, nicht nur, wenn du Erfolg hast. Kennst du Gott in dem Mangel, in der Dürre und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten und hungrig bin und so weiter? Gott ist mein Hirte überall, nicht nur im Erfolg, nicht nur in Gesundheit und nicht nur in der Herrlichkeit oben im Himmel irgendwo. Da werde ich noch lang genug oben sein. Bist du dir bewusst, ich bin ein Schaf seiner Herde? Kenne ich seine Stimme? Verstehe ich meinen Gott? Bin ich sein Geschöpf? Bin ich ein Liebling Gottes? Bin ich das wirklich? Oder bilde ich mir das nur ein? Rede mir das nur ein? Suggeriere ich mir das nur ein? Ist das wirklich wahr? Viele wissen es nicht. Viele haben nicht dieses persönliche Zeugnis. Oder noch nicht. Du bist ein Schaf der Herde Gottes. Du darfst, ja, mit der Liebe und Fürsorge des guten Hirten rechnen, Tag und Nacht. Gott weiß, dass ich das alles bedarf, dass ich brauche, dass ich nötig habe. Ja, dein göttlicher Hirte, dieser Heiland, dein göttlicher Erzeuger, und ich betone es bewusst, irgendwann musst du dich abnabeln, irgendwann musst du auf eigene Füße stehen. Ich habe gestern euch erzählt, ich sitze auf dem Balkon und erlebe eine Flugstunde oder Flugübungen und Flugschule. Da lernen die Vögel fliegen. Die Mutter schmeißt es aus dem Nest raus und die müssen jetzt auf eigene Flügel sich bewegen. Nur nicht warten, bis die Mutti das versorgt. Und das war so schön zu sehen. Und plötzlich hat der eine angefangen zu fliegen, ist von einem Baum zum anderen geflogen. Und er ist nicht mehr zurück. Aber zuerst wollte er unbedingt wieder ins Nest zurück, weil das so schön war. Ja, und da habe ich gelernt, guck mal, wir müssen lernen, selbst auszufliegen, selbst uns abzunabeln. Und wir müssen uns abnabeln von unserer Familie, von unserer Gesellschaft, von der Gemeinde, von den Christen, Mitbrüdern und Mitschwestern. Abnabeln, auf eigene Füße stehen, selber kämpfen und jetzt auf sich selbst hören, auf sich selbst verlassen, auf sich selbst orientieren und von sich selbst ausgehen. Nachher kommen die Zeiten, dass die Zugvögel wieder Richtung Süden oder Richtung Norden ziehen. Ja, plötzlich kriegen sie einen Impuls, wir müssen heim, wir müssen weiter, hier gibt's nicht genug Futter, wir müssen jetzt nach Senegal oder wir müssen nach Sibirien fliegen. Und die sind die Strecke noch nie geflogen. Und trotzdem fliegen sie. Sie schließen sich dann an, sie orientieren sich an was weiß ich, an der Sonne oder an der Gravitationskräfte, aber sie fliegen. Und wir müssen lernen, uns plötzlich auf das Wort Gottes orientieren, auf das Wort Gottes hören. Was sagt der Herr? Was sagt mir die innere Stimme? Und was ist die innere Stimme? Ist nicht mein Bauch. Da brummt es manchmal. Ja? Und rumort es. Die innere Stimme ist das Reden des Heiligen Geistes, liebe Geschwister. Das ist die innere Stimme. Ja. Das Schaf Gottes in der Herde Gottes rechnet mit Gott, ist gewiss, mein Vater hat's geplant, mein Vater hat's gewollt, ich bin im Willen Gottes und sein Wille geschieht, absolut. Da gibt's nichts anderes, da gibt es keine Diskussion darüber. Und dann lernst du mit Ablehnungen zu leben, wie ich gestern sagte, Gott hat mich angenommen, und wenn Gott mich angenommen hat, kann der Teufel spucken, so viel er will, und schimpfen, so viel er will, drohen, so viel er will. Gott hat mich gewollt. Und Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Ich heiße nicht Johannes Matthäus. Dort im Himmel habe ich einen ganz anderen Namen. Glaub mir das. Vielleicht schöneren Namen. Weiß ich nicht. Oder Künstlernamen werde ich haben. Ja? Einen Künstlernamen. Denn in der Bibel steht es, nur der, der den Namen bekommt, weiß, wie er heißt. Alle anderen wissen es gar nicht. Das geht auch gar nichts was an. Hier, jetzt ist der Augenblick, dass du lernst, im Namen Gottes, im Namen Jesu Christi, nicht nur ich sage dir im Namen Jesu, das und das, nein, du lernst dich hier jetzt im Namen Jesu zu behaupten, dich zu beweisen, als Kind Gottes, als ein Jünger Jesu Christi, als einer, der Gott gehört, der zu Gott gehört. Ich bin mit meinen Enkelinnen, die waren noch ganz klein, hier beim Bäcker, und die kannten sowas nicht, habe ich gesagt, wollte ich Schweinsohren haben, also das ist so Gebäck, Schweinsohren. Wenn ihr das nicht wisst. Manche wissen es nicht. Dann sagte, nein, 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 sowas essen wir nicht. Verstehst du? Nein, nein, sowas essen die Schweinsohren. Verstehst du? Ja, Aber die sind so gedrillt gewesen, so, ja, sowas machen die nicht. Ich habe gesagt, nein, das ist ein schönes Gebäck, das schmeckt süß, das ist und so weiter. Das probiert mal zuerst mal und dann können wir uns unterhalten, ob ihr das wollt oder nicht. Behaupte dich selbst, bewähre dich selbst. Durch dich soll das Reich Gottes kommen. Ja, soll Jesus wirklich werden. Jesus ist unwirklich. Jesus ist nicht reell. Jesus ist im Himmel, irgendwo weit weg. Hinter den Sternen, hinter den ganzen Milchstraßen und was, vielleicht welche Straßen und Galaxien. Wo ist Jesus? Er ist aufgenommen in den Himmel, er ist nicht da. Und jetzt muss ich Jesus verwirklichen, meinen Freund. Und deshalb, ich muss ihn gut kennen, damit ich Jesus auslebe, damit ich Jesus verwirkliche und reell mache, damit die Menschen sehen, so wie die Christen in Antiochien, als sie die Christen gesehen haben, die Gläubigen gesehen haben, sie benehmen sich wie Christus. Und da sind sie nicht mehr Jünger Jesu gewesen, die waren Christen. Christus in Miniatur, Christus in Kleinformat. Aber du kannst Christus nur verwirklichen, wenn du Christus kennst, wenn du ihm begegnet bist, wenn du mit ihm mal zusammengelebt hast, so wie die Petrus und Johannes, als sie damals diesen Lahmen geheilt haben. Ja, wir wissen's. Das sind ungelehrte Leute und du musst nicht Theologie studieren, um in den Himmel zu kommen. Du musst nur mit Jesus gewesen sein. Die waren mit Jesus, die kannten Jesus aus dem FF, nicht aus dem Buch, nicht aus der Bibel, nicht irgendwie aus dem Gesangsbuch. Die kannten Jesus, weil sie mit Jesus zusammen waren. Die waren mit Jesus zusammen und die waren ungelehrte Leute. Geschwister, wir müssen nicht klug und schlau sein, den Buchstaben nach. Nein, wir müssen nur Jesus persönlich kennen. Kennst du deinen Jesus, deinen Heiland? Und woher kennst du? Ja, Pastor Matthäus hat in der Predigt gesagt und erzählt. Nein, ich reiß nur auf. Ich werf den Stein ins Wasser und dann bilden sich kleine Wellen. Und dann musst du das selber rausfinden, wie das alles so funktioniert. Jetzt bist du dabei, Jesus Stellvertreter hier auf dieser Erde zu werden. Nicht der Papst. Nicht der Papst. Du bist ein Stellvertreter Jesu auf dieser Erde. Du vertrittst Jesus. Du vertrittst den Heiligen Geist. Du vertrittst Gott, den Schöpfer. Du bist kreativ. Mit deinen Händen. Da machst du Krüge. Da machst du das. Gott hat nur die Stoffe geliefert. Gott hat nur das Material geliefert. Und du bist jetzt gestalterisch. Und zwar auf allen Ebenen. Du liebst die Menschen, weil Gott die Menschen geliebt hat. Du verstehst die Menschen, weil Gott die Menschen versteht. Weil Gott dich verstanden hat. Und deshalb verstehst du auch, weil du dich in der Lage des anderen dich hineinversetzen kannst. Ja, weil du Jesus verstanden hast. Jesus hat sich in deine Lage hineinversetzt. Du versetzt dich in Jesu Lage. Und jetzt kannst du anderen Menschen dienen. Das ist, wie man Jesus verwirklicht und mit Jesus lebt. Jetzt bist du dabei, ein Stellvertreter Jesu Christi auf Erden zu werden. Ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Ein Außenposten des Herrn. In dieser Welt, du baust eine Außenstation für den lebendigen Gott, damit sich Gott verwirklichen kann durch dich und mich. Heute ist jeder Christ ein Außendienstmitarbeiter des Himmels. Jeder einzelne Christ, wenn er das nicht ist, hat er sein Christentum, seinen Glauben verfehlt. Du bist ein Außendienstmitarbeiter. An dir wird Jesus gesehen, an dir wird Jesus gehört oder von dir wird Jesus verstanden. Durch dich kommt Gott auf diese Welt. Wird der Herr wirklich, wird die Bibel reell? Sonst ist die Bibel nur ein gedrucktes Buch mit schwarzen Buchstaben, nichts Gescheites. Aber durch dich bekommt die Bibel Inhalt. Du erfüllst die Bibel mit Leben. Wir sind das Sprachrohr des allmächtigen Gottes. Und das passiert durch mein Alltagsleben, da wo ich bin, zu Hause, im Geschäft, in der Schule, in der Gemeinde, wo ich mich aufhalte. Da verwirklicht Gott. Was würde Jesus tun? Das ist für mich diese große Frage, wenn ich irgendwo bin und irgendetwas getan werden sollte. Darum will Gott mit dir Gemeinschaft haben, viel Gemeinschaft haben, intensive Gemeinschaft haben, damit er sich durch dich outen kann, durch dich verwirklichen kann. Wie gut kennst du Jesus? Wie stark bist du mit Jesus verbunden? Ja, wenn du irgendeine Entscheidung zu treffen hast, ruf ihn mal an, frag ihn, red mal mit ihm. Herr, was würdest du hier tun? Und dann, wenn du keine Antwort kriegst, dann warte ein bisschen. Es dauert, bis die Antwort vom Himmel bis auf die Erde kommt. Nicht immer ist Funkkontakt gleich da. Manchmal sind wir in einem Loch. Warte, bis Gott redet. Und Gott wird reden. zwei- oder dreimal ganz besonders, damit wir das kapieren. Wie gut kennst du den Herrn? Wie intensiv arbeitet er mit dir und du mit ihm zusammen? Durch diese Predigt will Gott dich anwerben als seinen Mitarbeiter, als seinen Agenten, als seinen Jünger, als seinen Schüler. Du lernst erst von Jesus, für Jesus, und du lernst für dein Leben, nicht für Jesus und nicht für die Ewigkeit. Du lernst für deine Ewigkeit selbst, damit du in der Ewigkeit mit Christus einmal regieren kannst. Aber wenn du hier auf dieser Erde deine Position nicht beherrschst, wenn du hier auf Erden dich nicht, dich einbringst, wie du dich einbringen solltest, dann wirst du im Himmel, im Jenseits, nach dem Tod auch nicht schaffen, in aller Liebe. Du kannst fromm sein, so viel du willst. Wir werben über viele Pressedienste. Ich versuche, diese Predigten vielen Menschen europaweit nahe zu bringen, dass die Leute hören. Und Geschwister, ich möchte es einfach euch Mut machen, bete dafür, dass viele Menschen hören. Manche sind pro und manche sind contra. Und auch die Leute, die contra sind, auch die sind okay. Weißt du, Gott will die Starken zum Raube haben. Die wollen, nein, das ist alles Käse, das ist alles Quatsch, das ist alles Unsinn. Ja, ich muss damit leben. Ich muss mit Ablehnung leben. Jesus musste mit Ablehnung leben. Gott muss mit Ablehnung leben. Ja, aber trotzdem erreichen wir viele Menschen. Je mehr die Menschen protestieren und je mehr sie sich aufbäumen und so weiter, desto klarer und deutlicher spricht der Herr zu denen und zu uns. Und Gott will persönlich kennengelernt werden. Und irgendwo denkst du nach. Denk an den Apostel Paulus. Wie viel Zeugnis hatte Saul von Tarsus damals gehört, als er die Christen ins Gefängnis brachte? In den Verhören. Auch du brauchst Jesus. Auch du brauchst Jesus. Immer wieder haben die Leute gesagt, Stephanus, als er gesteinigt wurde, der hat gesagt, auch ihr hier, ihr werdet alle Jesus mal brauchen. Und Saul von Tarsus steht da und lacht und grinst. Und plötzlich, als er auf der Straße nach Damaskus ist, erwischt Gott ihn und kriegt ihn auf die Erde und fällt runter von seinem hohen Ross. Gib dich nicht auf, gib die Menschen nicht auf. Solange ein Mensch atmet, gibt es Hoffnung für die Menschen. Für jeden Menschen, solange er atmet. Da ist noch Hoffnung, dass er sich bekehrt. Und plötzlich, irgendwo hört er dann die Predigt von Pastor Matudis und hört zum Schluss und dann denkt er, so ein Quatsch, was ist denn da los gewesen? Weißt du, ich weiß, was die Leute sagen. Die schreiben mir das auch, dass sie zuerst gedacht haben, das wäre Unsinn und dergleichen. Sie haben dreimal die Predigt gehört und dann haben sie gesagt, sie haben recht, ich muss es tun und so weiter. Und die gehen nach, die denken nach. Weißt du, wir kommen nicht gleich mit dem ersten Schuss gleich, dass wir einen Volltreffer haben. Manchmal braucht man Zeit. Und es dauert länger, bis wir kapieren, bis wir begreifen, um was es wirklich geht. Und Saul von Tarsus bricht zusammen, dann sitzt er da 3 Tage und betet. Hat der Jude nicht beten gelernt? Der konnte die Gebete raufwärts, runterwärts, links und nach rechts runterleiern. Aber da heißt es, der Heilige Geist sagt zu Ananias, siehe, er betet. Stell dir mal vor, der leiert nicht nur, der betet nicht irgendwelche Sprüche. Nein, der betet jetzt richtig. Gott, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Und da lernt er Gott kennen. Da kommt dieser Bruder Ananias, legt ihm die Hände auf und plötzlich wird er sehend. Plötzlich wird er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Jetzt geht er nach Hause. Zuerst hat er gedacht, ich muss jetzt die ganze Welt bekehren. Er bewies den Leuten in Damaskus, dass Jesus der Herr ist. Verstehst du? Und dann haben die Brüder bei Nacht und Nebel den nach Hause geschickt. Geh nach Hause, nach Tarsus, da kannst du deine Zelte bauen. Dort kannst du ein bisschen Geld verdienen. Er geht nach Tarsus und er ist nach 14 Tagen, nach 14 Jahren erlebt er die Gnade Gottes. Nach 14 Jahren beginnt seine Missionsreise. Da kommt jemand zu ihm nach Hause, der Barabbas, und sagt, lieber Bruder, möchtest du nicht bei uns in der Gemeinde in Antiochien mitarbeiten? Wir brauchen Mitarbeiter. Wir haben eine neue Gemeinde angefangen und du hast Theologie studiert, bist Doktor der Theologie, Professor und so weiter. Du könntest uns ein bisschen helfen. Er hat nicht Lust. Nach 14 Jahren. Aber zuerst war er in der Wüste Arabiens. Und dort hat er studiert, in der Wüste Arabiens. Ich hab's vom Herrn empfangen. Kennst du den Herrn? Weißt du, nicht nur, dass die Brüder dir bezeugt haben und die Geschwister dir das Zeugnis gegeben haben. Nein, du musst selbst den Herrn kennenlernen. Ich hab's vom Herrn empfangen. Alles, was wir glauben, musst du vom Herrn empfangen haben. Ob die Taufe ist, ob der Zehnte ist, ob die Missionsarbeit ist, ob, ja, egal was, ob es die Gaben sind, die Charismen sind. Ja, wir müssen es vom Herrn empfangen haben. Nicht die Prediger in der Gemeinde, sowas. Das ist alles Unsinn. Du wirst es nicht verstehen und du wirst Anstoß nehmen und Leute werden an dem, was du dann tust, wenn du nichts verstanden hast, Anstoß nehmen und die sagen, ja guck mal, der quatscht da Unsinn. Ich habe es vom Herrn empfangen. Und der Heilige Geist muss uns geben, dass wir persönlich den allmächtigen Gott kennen. Ich finde es einfach ganz toll. Weißt du, die Arbeit, die wir tun, ist nicht vergeblich. Die Gebete, die zum Himmel aufsteigt für unsere Predigten, dass sie gehört werden, ist nicht vergeblich. Leute hören es, auch wenn es nur ein Fetzen ist, ein Brocken. Aber durch so Kleinigkeiten arbeitet Gott. Gott erzeugt das Leben, damit das Werk Gottes weiterlaufen kann. Ich möchte dich ermutigen, gib's nicht auf. Auch wenn du vielleicht 100 Mal schon hier empfohlen hast, Leute, hör die Predigten da an, oder dass du Zettel in den Briefkasten gesteckt hast, was weiß ich. Du hast schon 100 Mal getan und es ist keine Frucht gewesen, aber irgendwann wird die Falle zuschnappen. Irgendwann passiert das Wunder, dass du plötzlich hörst, oh, meine Schwester hat sich bekehrt, mein Bruder hat sich bekehrt, mein Onkel hat sich bekehrt. Nach und nach. Und vielleicht erfährst du das gar nicht hier in diesem Leben. Du erfährst erst dann, wenn du in der Ewigkeit bist. Ich habe gedacht, ihr seid alle Heiden, ihr seid alle gottlos, ihr seid alle Kommunisten, ihr seid alle irgendwo ja, verschollen. Nein, jeder Einzelne ist von Gott geliebt, von Gott gewollt, von Gott gewünscht. Und Gott arbeitet, Gott macht Geschäfte. Und kennst du Jesus, kennst du Gott, kennst du deinen Heiland? Wie viel Zeit verbringst du mit Jesus? Wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Es ist nicht nur, dass du auf den Knien rutschst. Nein, wie intensiv lebst du mit dem Herrn? Wie innig, wie herzlich bist du mit ihm verbunden? Diene Gott. Auch wenn die Leute dich verspotten, kritisieren und entmutigen, diene Gott. Denn du lernst für dich und nicht für Gott. Du dienst dem Herrn, aber letztendlich dient der Herr dir selber ganz persönlich. Egal, auch wenn die Leute dich lächerlich machen. Und das ist das Schöne dabei. Leute lachen deiner aus. Ja, sie geben negative Kommentare und so weiter. Der Teufel gebraucht diese Leute als Spötter und Lästerer. Aber du bleibst treu. Oh Herr, ich freue mich. Ich freue mich, dass ich deinen Namen bekennen durfte. Ich freue mich, dass ich dich groß machen durfte. Und so weiter. Ich kenne dich, ich liebe dich, Herr Jesus. Du bist mein Freund. Und ich schäme mich deiner nicht. Und Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Sei mutig und kühn. Steh zu dem, was du glaubst, was du erlebt hast. Du kennst deinen Heiland und lass auch die anderen teilhaben, in welcher Form auch immer. Auch wenn die dich als einen Extremisten bezeichnen, geh deinen Weg geradeaus. Du sollst Gott gefallen und nicht den Menschen. Du musst Gott eines Tages Rechenschaft ablegen und nicht den Menschen. Ja, halte Verbindungen nach oben, das reicht vollkommen aus. Und je mehr du Verbindung nach oben hast, desto inniger bist du mit Gott verbunden. Einfach. Vater, was ist dein Wille? Was willst du? Was soll ich tun? Wie geht's weiter? So wie beim Autofahren hier. Ich bin Gott so dankbar für die Navis. Da gibst du deine Straße ein oder das Ziel, was du erreichen möchtest. Und dann sagt die Dame da oben, was weiß ich, wo die sitzt, über Wolken weit. Dann sagt sie, fahren Sie links, fahren Sie rechts. Halten Sie mal an oder fahren Sie im Kreisverkehr, nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Ja, da wirst du geleitet von oben. Und wir müssen wieder von oben geleitet werden, sonst kommen wir nicht ans Ziel, Geschwister. Verwirkliche deinen Gott in deinem Alltag, da wo du bist, wo du lebst, wo du leidest, auch im Leid. Verwirkliche Gott. Sei eine Leuchtung der Herrlichkeit Gottes. Leuchte, strahle, egal ob die Leute dich sehen, ob die Leute vorbeifahren oder überhaupt jemand vorbeifährt, jemand sieht, so ein Wegweiser, der zeigt immer die eine Richtung, ob da jemand hinguckt, ob da jemand vorbeifährt, ob jemand zuwinkt, ob jemand es braucht oder nicht, ein Wegweiser, sei ein Wegweiser für den Herrn, einfach da sein. Und so ein Wegweiser hat eine ganz große Aufgabe. So, wie gut kennst du Jesus in deinem Alltag, in deinem privaten Leben, in der Praxis? Wie gut kennst du ihn? Wie strahlst du ihn? Zeig sehen die Leute an dir, was Gott wirklich ist. Die Leute wollen Gott sehen, aber die werden Gott nicht sehen in der Kirche. Dort ist Gott nicht zu Hause. Gott wohnt ganz woanders. Herr, wo bist du zur Herberge? Der Herr Jesus war nirgendwo zur Herberge. Er war da, wo die Menschen waren. Dort war Jesus zu Hause, im Stall, bei den Fischern, dort am See Genezareth oder da bei diesem Schweinebauer. Jesus ist da, wo Menschen sind, wo Menschen leiden, wo Menschen leben, wo Menschen sterben. Auf dem Friedhof. Dort ist Jesus zu finden vielleicht. Noch ein paar Gedanken. Wie gut kennst du Jesus? Gott sagt zu Jakob, als er auf der Flucht ist, begegnet ihm, ja, in einer dunklen Stunde, in einer trüben Stunde, er ist ein Flüchtling, liegt da, ein Stein als Kopfkissen, und er träumt diese Himmelsleiter. Du kennst ja diese Geschichte. Träumt ihr von der Himmelsleiter? Und dann sagt Gott, ich bin mit dir, wo du hingehst. Ich werde dir beistehen. Und ich werde dich wieder zurückbringen. Und ich lasse dich nicht in Stich. Das ist, was der Kerl bekommt als Flüchtling, als Betrüger, der seinen Bruder reingelegt, seinen Vater betrogen. Ich bin mit dir, wo du hingehst, ich werde dir beistehen und ich werde dich wieder zurückbringen und ich lasse dich nicht im Stich. Lieber Gott, das habe ich gar nicht verdient. Und wer hat die Gnade Gottes verdient? Gibt es irgendjemand auf diesem Planeten, der die Güte Gottes verdient hat, die Gunst Gottes verdient hat? Keiner. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Ja, aber dann Leben ging weiter. Der war noch nicht beim Labern bei seinem Onkel, wo er hin wollte. Und es war ein weiter Weg, bis Jakob das wurde, was er geworden ist. Um den Segen zu erlangen, musste er 21 Jahre schuften, sich bewähren, sich behaupten. Es gab ihm nichts umsonst. Er denkt, die süße Rahel, ach, das ist ja eine tolle Frau für mich. Und der sagt ja, Laban, könnte ich die Frau kriegen? Ja, 7 Jahre musst du arbeiten. Und dann kommt diese Hochzeitsnacht, dann kriegt er die Lea im Bett. Und ja, aber die habe ich nicht verdient, für die habe ich nicht gearbeitet, für die habe ich nicht geschuftet. Ja, bei uns ist die Sitte, die Älteste muss zuerst verheiratet werden und dann kannst du die Jüngere kriegen. Jetzt schafft er nochmal 7 Jahre, weil er mit der blöden Lea nicht zufrieden war. Die hat blöde Augen gehabt, steht beim Luther in der Bibel. Blöde Augen. Aber die hat ihm die meisten Kinder ihm gegeben. Die Rahel hat nur den Josef und den Benjamin zur Welt gebracht. Und dann starb sie dabei. Wer echt leben will und erfolgreich sein will, der muss hart arbeiten, dem wird nichts geschenkt. Auch wenn du eine Vision hast, die Rahel, ach meine Süße. Verstehst? Das schaffst du 14 Jahre für dieses Mädel. Ja, du musst richtig Gott suchen, richtig leben. Kennst du Gott richtig? Und ich kann mir vorstellen, er hat die Rahel sehr lieb gehabt, denn er hat 14 Jahre dafür geschuftet. Gott ist ein verborgener Gott, ihr Lieben. Wer gute Tage sehen will, der muss verbindlich sein. Der muss einen hohen Preis bezahlen. Der geht durch Tiefen, der wird große Belastungen haben. Der wird, ja, ganz hart drangenommen, wenn du etwas erreichen willst. Ich will Gott wirklich kennenlernen. Kennst du Jesus? Ich weiß es, was es ist. Ich habe so ein schönes Traktätchen geschrieben, kennst du Jesus? Und da verteile ich das so auf der Straße. Und dann, diese Geschichte habe ich erzählt, das hat mein Leben radikal verwandelt und verändert. Dann gebe ich so auf der Straße so ein Traktätchen und dann liest ein Herr, ein Professor vielleicht war das, ich weiß nicht, was das für ein Mensch war. Vielleicht war es ein Christ, vielleicht war es ein Engel, vielleicht war es auch der Teufel, ist mir egal. Auf jeden Fall, er liest das Traktätchen und gibt mir das Traktätchen zurück. Kennen Sie Jesus? Ja, freilich, ein Pastor, hab Theologie studiert. Hab den Heiligen Geist. Was weiß ich, was ich alles erzählt habe, was ich alles habe. Er hat nur gesagt, kennen Sie Jesus, und ist weitergegangen. Aber weißt du, was es ausgelöst hat bei mir? Und ich habe gesagt, im Bett habe ich mit dem Heiland gesprochen. Von einer Seite auf die andere, mich gedreht in jener Nacht. Verstehst du, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, nicht mit dieser alte Herr, dieser Professor oder was das war für einen Mensch. Gott hat mit mir gesprochen. Johannes, kennst du mich wirklich? Ja, Heiland, da war ich schon 10 Jahre Pastor in der Zeit schon. Verstehst du, auch schon Gemeinde gebaut? Wie viele Leute habe ich getauft? Wie viele Leute habe ich gesegnet? Wie viele Leute habe ich zum Herrn geführt? Kennst du Jesus? Ich habe gesagt, Heiland, vergib mir. Ich habe mein Maul zu voll genommen. Ich habe den Leuten erzählt, dass wir Jesus kennenlernen sollen, aber ich selbst kenne Jesus vielleicht noch gar nicht richtig. Und dann habe ich 40 Tage gefastet. Ich wollte zuerst mal 40 Tage fasten, aber das habe ich nicht geschafft. Zuerst muss ich fasten, damit ich fasten kann überhaupt. So angefastet, verstehst du? So, ja, abgewöhnt, Kaffee trinken und das abgewöhnt und so weiter, dass ich endlich mal fasten konnte. Und dann habe ich erst angefangen, Gott zu hören. Da faste ich schon über 30 Tage und ich erfahre nichts vom Heilen. Sitze da in meinem Zimmer, lese die Bibel, bete, knie mich hin und stehe wieder auf. Passiert nichts. Kennst du Jesus? Und ich faste und bete schon 30 Tage, ob ich Jesus kenne oder Jesus nicht kenne. Und erst gegen Ende dieser Fastenzeit, ich glaube 35., 36. Tag, fängt Gott an mit mir zu sprechen, nachdem ich fast fertig war, nachdem ich schwach war. Ich habe 3 Kleidergrößen abgenommen, kannst du dir vorstellen, verstehst du? Und dann beginnt Gott zu mir zu sprechen, wo ich dachte, ich kann fast gar nicht mehr richtig hören. Und dann fing ich an zu schreiben, was der liebe Gott mir alles so sagt. Das habe ich heute noch nicht alles aufgearbeitet, was er mir damals gesagt hat. Und arbeite so Stück für Stück immer noch auf. Zuerst wurde mein Körper gereinigt. Kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Weißt du, ich kann dir sagen, zuerst wirst du selber innen drin geheiligt. Dein Magen, deine Därme, dein Kreislauf, da wird alles verändert. Zuerst mal nach dem 8. Tag habe ich gedacht, mit mir stimmt nichts mehr. Mein Kreislauf verändert sich. Schon am 3. Tag fing das an, aber dann der 8. Tag war auch wieder so ein Schnitt. Ja, kennst du Jesus? Und ich sage euch, wir müssen zuerst mal durch die Hölle richtig durch. Wir müssen durch die Tiefen gehen, um Jesus kennenzulernen. Und viele Jahre, auch hier in Berlin, habe ich geglaubt, ich kenne Jesus. Ich habe ja gefastet, ich habe Gott gesucht, nicht nur einmal gefastet, mehrmals in meinem Leben gefastet. Aber dann habe ich Jesus ganz anders kennengelernt, als meine Frau Pflegefall war und wurde. Dann lernte ich Jesus ganz anders kennen. Ganz anders, wie Gott uns in der Schwachheit trägt, wie Gott uns in der Schwachheit versorgt, wie Gott zu einem steht, wenn man nichts mehr kann, nichts mehr ist, wenn man sich selber aufgeben muss. Kennst du Jesus? Da bist du schwach und elend, da bist ganz dem Grab nahe, in der Todesstunde. Kennst du Jesus? Da lernst du es, Jesus kennen, Gott kennen, was Gott wirklich ist, wie hart er manchmal ist, wie brutal er ist, wie gnadenlos er ist. Kennst du ja, der liebe Heiland. Vergiss, ich glaube nicht an den lieben Heiland als solches. Gott nimmt uns manchmal ganz hart in die Schule. Wir müssen Lektionen lernen. Die wollen wir gar nicht lernen. Und ich reg mich manchmal auf. Ich habe mich in der Schule aufgeregt. Das musst du lernen. Und ich wollte es absolut nicht lernen. Ich dachte, das werde ich nie brauchen. Aber wir mussten das alles lernen. Du wie Jakob. Der musste für die Lea arbeiten, dann für die Rahel. Und diese beiden Frauen symbolisieren 2 Welten, die sichtbare und die unsichtbare Welt, Rahel und Lea. Gott muss gesucht werden, wie man einen Partner sucht, nicht nur per Internet, verstehst du? Die ganzen Ehen, was per Internet geschlossen werden, die gehen wieder in die Brüche, verstehst du? Von weit her, irgendwo aus Amerika, irgendein Heiratsschwindler oder wo auch immer. Ja, du musst das gesucht werden. Der Partner muss gefunden werden, der zu dir passt, der auf deiner Wellenlänge ist, der mit der gleichen Chemie, aus der gleichen Chemie ist. Jakob musste erstmal enttäuscht werden. Wie lerne ich Gott kennen? Durch Enttäuschung, durch Krisen, durch Tiefen. Wer die Verbindung mit Gott sucht, der muss erstmal große Enttäuschungen durchmachen in seinem Leben. Ich schaff's nicht mehr, es geht nicht mehr, funktioniert nicht mehr. Ich gebe es auf. Und da fängt Gott wieder ganz neu an, wenn ich immer aufgeben möchte. Hast nicht gemerkt? So funktioniert es. Meine Siege habe ich erlebt in Augenblicken und die Durchbrüche in meinem geistlichen Leben habe ich erlebt, da wo ich aufgeben wollte, wo ich gesagt habe, Herr, ich kann es nicht. Ich habe sogar meinen Dienst einmal quittiert in Stuttgart. Ich habe gesagt, ich predige vom Sieg, von Zeichen und Wundern, von der Herrlichkeit des Herrn. Und was erlebe ich? Ich erlebe eine Katastrophe nach der anderen. Eine Katastrophe nach der anderen. Und habe ich gesagt, ich kann nicht predigen. Da habe ich 3 Wochen mal ausgesetzt, so eine Auszeit genommen und zuerst mal mich selbst finden müssen, meine Kinder beten lassen. Ich habe nicht mehr gebetet, weil ich habe gesagt, ich will kein Heuchler sein. Ich will nicht was vormachen, auch nicht meinen Kindern, dass ich da den Herrn preise und so weiter. Und ich kann nicht glauben, die Kinder wissen. Weißt du, ein Prophet gilt nichts im eigenen Haus. Die wissen, deine Frau, dein Mann weiß ganz genau, dass du Schwierigkeiten, dass du Probleme hast und so weiter. Und da kannst du nichts vormachen. Du kannst der Gemeinde was vormachen. Du kannst der Gesellschaft draußen auf der Straße was vormachen. Immer gib Zweiling, die Zähne zeigen. Aber deinem Hausstand kannst du nichts vormachen. Und da habe ich gesagt, ich kann es nicht, ich will es nicht und ich mache es nicht. Ich will wahrhaftig sein. Und Gott wird angebetet in der Wahrheit und im Geist. Und viele Christen sind nicht wahrhaftig. In aller Liebe, was ich sage, sie sind Heuchler. Die spielen was vor. Der Heiland ist gut. Letztendlich ist er gar nicht gut zu denen. Das, zum Heulen, zum Kotzen ist das alles für sie. Der Heiland ist so lieb. Nein, sie machen die Hölle durch. Wir müssen zuerst mal selber mal fertig werden. Selbst mal durchbrechen. Selbst mal ihn kennenlernen. Und dann, oh Herr, du hast mich nicht aufgegeben. Ich habe dich aufgegeben, Herr Jesus. Aber du hast mich nicht aufgegeben. Und das muss ich immer wieder bekennen. Der Herr hat mich nicht aufgegeben. Und ich diene dem Heiland schon über 50 Jahre. Der hat mich nicht aufgegeben. Auch wenn ich Murks gemacht habe, auch wenn ich Mist gebaut habe, auch wenn ich Fehler gemacht habe, der hat mich nicht aufgegeben, der gute Heiland. Auch wenn ich Misserfolge gehabt habe, oft habe ich in meinem Leben gedacht, Johannes, du bist nicht mehr im Willen Gottes. Du dienst nicht mehr so, wie Gott haben möchte, verstehst du? Du hast die Richtung verloren, die Orientierung verloren. Da habe ich manchmal Bauchlandungen erlebt, Fehlschläge erlebt, Pleiten erlebt, Widerstände erlebt. Ja, wurde entmutigt. Und dann, immer dann, wenn es mir dreckig ging, war der Heiland zur Stelle. Mein Kind, sei getrost, ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht fallen. Ich werde nie vergessen, hier in Berlin, es war ein Silvester, ich habe fast jedes Jahr Silvester gefeiert mit der Gemeinde, jedes Jahr was Schönes erlebt und so weiter, aber an einem Silvester habe ich wirklich keinen Mumpf gehabt, Silvester zu feiern und Gott zu danken für das vergangene Jahr. Ich war erschöpft, ich war verbraucht durch die vielen Hilfsaktionen, was wir gemacht haben, Renovierung der Kirche und so weiter. Und dann habe ich meiner Co-Pastorin gesagt, ihr Silvester, wenn ihr Silvester feiern wollt, aber ich habe keine Lust, Silvester zu feiern. Ich lege mich lieber ins Bett. Und ich lag im Bett und der Heiland hat mich berührt und was weißt du wie, ich habe so einen seligen, tiefen Schlaf gehabt. Nächstes Jahr, dann wache ich im nächsten Jahr auf, bin wieder munter, halte meine Neujahrspredigt und sage, der Herr ist gut, wir machen mit Gott wieder weiter, aber ich habe keinen Grund gehabt zu danken. Und dann paar Wochen später macht der Tagesspiegel, also die Zeitung hier in Berlin, macht ein Interview mit mir und wollte ein Interview unbedingt haben. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, ein Interview zu geben, aber die saßen mir so auf die Pelle, da kamen sie extra in den Gottesdienst und wollten mich von der Gemeinde gleich abholen für das Interview oder gleich in der Gemeinde das Interview gemacht. Und dann haben sie das Interview gemacht und dann schicken sie mir diesen Bericht, ob ich noch was dazufügen möchte oder nicht. Und dann hat der Reporter gesagt, Herr Matutis, und das alles haben Sie im vergangenen Jahr gemacht. Da habe ich gesagt, ja, wir haben Hilfsgüter transportiert nach Rumänien, nach St. Petersburg, nach Moskau und was weiß ich, nach Polen, Katowice und wo auch immer. Und wir haben auch hier gearbeitet, hier die Kirche renoviert und so vieles andere mehr gemacht. Und das haben Sie im vergangenen Jahr gemacht. Ja, wie haben Sie das gemacht? Das weiß ich gar nicht. Gemacht habe ich es, aber wie? Und so weiter. Und weißt du, wir sind vielleicht manchmal erschöpft. Und wir lernen Gott in der Erschöpfung kennen, so wie dieser Elia, nebenbei noch. Der ist erschöpft, hat Feuer vom Himmel geholt, ach, und der Baalspriester abgeschlachtet. Stell dir mal vor, was der alles gemacht hat. Den Ochsen zerlegt und Gott ein Opfer gebracht und den Altar gebaut. Und dann kommt die Isebel und sagt, morgen früh, pass auf, da bist du dran. Und er legt sich hin und sagt, Gott, ich bin nicht besser, ich habe geeifert um dein Haus und dein Volk und so weiter. Dem ging es genauso, wie es mir gegangen ist an jedem Silvestertag. Geschwister, Gott ist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Und da lernst du Gott kennen von einer ganz anderen Seite als dein Daddy. Leg dich mal hin. Weißt du, der Heiland ist so gut. Und wir sind jetzt in der Sommerpause oder Sommerferien. Ruhet ein wenig, hat der Herr gesagt. Verstehst du? Der Heiland hat sehr viel Sympathie. Nicht nur arbeitet, ackert, predigt, betet, singt, lobt, preist. Nein, ruhet ein wenig. Legt euch mal hin. Entspannt euch. Der Heiland kann mit dir und mit mir mitfühlen. Kannst du Amen sagen? Preis dem Herrn. Halleluja. Und Jakob muss dienen, verstehst du? Und dann kriegt er seine Rahel. Dann kriegt er seine Rahel. Es ist so wichtig, dass wir zuerst mal was tun und dann sagt der Herr, ruht ein wenig. gib nicht so schnell auf. Und selbst wenn du aufgibst, und ich weiß, ich spreche hier zu vielen Menschen, Tausende hören diese Predigten, die ich da ins Internet setze, und da gibt es Menschen, die beim Aufgeben sind, die ihren Dienst quittiert haben. Ich habe einige Pastoren, die mit mir korrespondieren, die haben gesagt, in dieser ganzen Corona-Zeit, weißt du, die Zeit ist jetzt offen, jetzt könnten die Leute kommen, aber die Leute kommen nicht. In Freikirchen, nicht in den Großkirchen, in Freikirchen. Die kommen nicht. Die könnten kommen. Die Tür der Gemeindetür ist offen, aber die kommen nicht. Die hören lieber im Internet die Predigten. Sie haben sich so abgewöhnt, die Predigten live zu hören. Aber du brauchst die Predigt im Internet, aber du brauchst auch die Predigt live. Du musst sehen, lebt mein Bruder noch? Lebt meine Schwester noch? Ja, als jetzt die Tage, die Verona zurückkam von Peru, verstehst du, und das war für mich so eine Freude zu sehen. Sie ist sehr schmächtig geworden, die war monatelang in Peru und so weiter, und dann ist mit der Bundeswehr rausgeflogen worden, mit Hubschrauber zuerst mal im Dschungel irgendwo aufgesammelt und dann nach Hause gebracht, und dann war sie hier in der Quarantäne zuerst mal eine Weile, weil sie jetzt rübergefahren, da war alles noch in bester Ordnung, und dann kam diese Pest, oder wie man sagen möchte, und dann gab es keinen Zurück. Und aus dem Dschungel kamen sie nicht mehr so schnell raus. Nur nebenbei. Und ich war froh, dass ich meine Schwester wieder zu sehe, dass sie noch lebt. Ihre Haare, da hat die Tochter die Haare abgeschnitten, weil die waren zu lang. Dort gab es keinen Friseur. Und so kam sie mit langen Haaren. Ich habe gesagt, Verona, was ist mit dir? Ja, meine Tochter hat mir die Haare abgeschnitten. Zum Friseur konnte sie gar nicht gehen in der Quarantäne. Aber ich will nur sagen, es ist schön, Bruder und Schwester zu sehen, leibhaftig zu sehen, dass es noch gibt. Und der Heiland ist leibhaftig erschienen seinen Jüngern. Berührt mich. Thomas, leg deinen Finger hier in meine Wunden. Ich bin's. Jesus kam durch die verschlossenen Türen, auch wo die Jünger in der Quarantäne waren. Er hat die besucht. Es ist so wichtig, dass wir Kontakt miteinander haben und pflegen. Kennst du Jesus? Man kann von Jesus viel erzählen. Man kann von Jesus viel berichten. Und Thomas war richtig programmiert, richtig gelagert. Und ich glaube nur, wenn ich sehe. Und wenn ich meinen Finger in seine Wunden lege, dann glaube ich richtig. Es ist so wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir Jesus richtig kennen. Dass wir nicht falsche Erwartungen haben, falsche Hoffnungen haben. Ja, ich kenne meinen Heiland. Aber der ist so weit weg, so weit weg. Sei doch ehrlich. Du betest und der Heiland ist so weit weg. Irgendwo auf dem Kirchturm, oben auf dem Dach. Ja, aber den Heiland brauche ich nicht. Ich brauche einen Heiland, der in mir ist, der bei mir ist, der um mich ist und der mich begleitet. Kennst du Jesus? Ist so wichtig, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihm begegnen, dass wir ja, ihn berühren. Wir brauchen eine leibhaftige Berührung Jesu Christi. Und zwar mit unseren Augen, mit unserem Geist, mit unserem Sinn. Herr, bist du es? Bist du es? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Wer ist es? Bist du es? Hast du schon Jesus erlebt? Oder bist du lebensmüde, schwermütig, depressiv? Ja, die reden alle von Jesus, aber ich weiß gar nicht. Gibt es ihn wirklich? Existiert er wirklich? Sei doch ehrlich, setz dich richtig auseinander mit der ganzen Geschichte. Bist du wirklich geistig befriedigt mit deinem Heiland? Bist du ausgefüllt mit seinem Geist, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit? Sonst nützt das ganze Gottesdienst, das ganze Kirchgang, die ganze Predigt, der nützt nichts. Wenn Jesus nicht in dir lebendig wird, was nützt es, wenn er 1000-mal und 2000-mal in Bethlehem geboren wird und nicht in deinem Herzen? Erlebe zuerst mal die Realität Gottes, den Weg Gottes. Es ist so wichtig, dass wir die Gnade Gottes erfahren in unserem Leben. Und deshalb, Segenswege sind oft harte Wege. Denk an Jakob, 14 Jahre arbeiten, da wird ihm nichts geschenkt. Jetzt kenne ich meine Lea, jetzt kenne ich meine Rahel. Für die habe ich gearbeitet, geschuftet, mich aufgeopfert. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit von einem Pastor, Pfarrer, evangelischen Pfarrer gehört, dass er seine Gemeinde ja fristlos aufgeben musste, wurde fristlos gekündigt, aus welchem Grund auch immer. Über Nacht stand er auf der Straße, ihn plagten Schuldgefühle und eine Ungewissheit, wie geht's mit mir weiter. Er wusste nicht, wie es mit ihm weitergeht. Am Sonntag läuten die Kirchenglocken von der Ferne und die laden die Leute zum Gottesdienst ein und so weiter. Und aber das war nicht für ihn die Einladung, sondern für andere Leute. Er wurde aus der Kirche ausgeschlossen, entlassen wegen irgendwas anderem. Der Grund ist mir jetzt nicht wichtig. Aber im Herzen fühlt er den Schmerz. Und plötzlich klingelt es an der Haustüre bei diesem Pastor. Da steht die Gemeindejugend draußen, also einige von der Gemeindejugend. Und sie sagten, Pastor, wenn die dich rausschmeißen, wir halten zu dir. Wenn die dich rausschmeißen, wir halten zu dir. Und die haben dann ihm das mitgeteilt, wir stehen zu dir, wir sind gekommen, um dir zu sagen, du kannst mit uns rechnen, fang von vorne an. Und das hat ihm wieder Mut gemacht, er hat eine neue Gemeinde angefangen, fang von vorne an, wir halten zu dir. Und das hat dem Pastor so viel Kraft gegeben, die Kirche hat ihn rausgeschmissen, abgelehnt und so weiter, fang von vorne an, Gott will deinem Leben einen neuen Aufbruch schenken, Bruder, Schwester, ja, gib dich nicht auf, resignier nicht. Wenn Gott das dir nimmt, er wird dir neue Wege zeigen. Auch wenn du jetzt Schmerz hast und mit Gott haderst. Gott, was soll ich machen? Dann, weißt du, da steht plötzlich die Jugend vor der Tür. Pastor, wir stehen zu dir. Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich bin der Hüter Israels und ich schlafe nicht und schlummer nicht. Ja, wenn du mir von ganzem Herzen vertraust, Sprüche Kapitel 3, Vers 5, wenn du mir von ganzem Herzen vertraust und so weiter, dann bin ich bei dir und ich werde dich meine Wege leiten. Fang von vorne an. Mit Null. Ja, ich weiß, was es bedeutet, mit Null anzufangen. Wir glauben oft, Gott hat mich vergessen, Gott hat mich aufgegeben, Gott liebt mich nicht mehr, Gott kümmert sich nicht mehr um mich. Und plötzlich steht ein Engel vor der Tür. Oder ein paar sogar. Gott ist an Menschen interessiert, an seinem Ebenbild, an seinesgleichen, die, die ihn lieben, die zu ihm stehen. Pastor, wir halten zu dir. Bruder, Schwester, wir halten zu dir, auch wenn niemand zu dir hält. Wir, was es auch immer ist, wir halten zu dir. Wie oft habe ich einen Berg vor mir gehabt? Ja, ich habe gar nicht geglaubt. Mitten aus der Ebene kommt dieser Berg. Plötzlich steht ein Problem vor dir. Und da lernst du kennen, was steckt in mir drin. Habe ich noch die Kraft, den Berg zu besteigen? Oft habe ich ja nicht gewusst, wie man dies und jenes macht. So wie die Jünger. Gebt ihr ihnen zu essen? Sie haben nicht gewusst, wie sie jetzt so viel Brot herbeischaffen können. Aber macht was, tut was. Und dann diese fünf Brötchen und da passiert etwas Wunderbares. Immer kurz vor meinem Versagen. Und das will ich hier sagen. Da lerne ich Gott kennen. Kurz vor dem Versagen, da lerne ich ihn kennen. Kurz vor dem Aus, kurz vor dem Abgrund, kurz vor der Katastrophe, kurz vor dem Scheitern. Wenn, denke ich, es geht nicht mehr weiter. Die Kirche hat mich rausgeschmissen, wie bei diesem Pastor hier, diesem Pfarrer. Fang von vorne an. Lasst uns weitergehen. Ja, Gott hat zu Petrus gesagt, oder Jesus, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Wenn du nicht mehr beten kannst, betet der Herr Jesus für dich. Da brauchst du nicht mehr beten. Und du, wenn du nicht mehr beten kannst, bete nicht mehr. Warum? Sei doch ehrlich, heuchle nicht. Gott arbeitet für dich. In dieser Zeit hat der Herr gesagt, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Wir brauchen Anleitung zur Hilfe, Selbsthilfe, wie man Berge versetzt. Und es kommt aus der Predigt. Hör diese Predigt noch einmal an. Ja, deine Hilfe kommt nicht von der Bank. Deine Hilfe kommt nicht von irgendwo Menschen. Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Halleluja, preis dem Herrn. Kauf Öl für deine Lampe. Bald ist es zu spät. Jesus steht vor der Tür. Er kommt bald. Ich will nur ganz schnell sagen, mach dein Leben, richte dein Leben so richtig aus. Das erste Weg geht jetzt vorbei. Von dieser Corona-Geschichte, das bald ist zu Ende. Bald, sind wir frei von diesem Weh, kommt eine Pause, eine Atempause, wo Luft geholt wird und dann kommt das nächste Weh und dann das nächste Weh. Lies mal Offenbarung 9 und die nächsten Verse, was da kommt. Schrecklich. Ich möchte diese Zeit nicht erleben, aber wir müssen es erleben. Uns wird das nicht erspart. Und deshalb, du brauchst Öl für deine Lampe, wenn es soweit ist. Und plötzlich sind die Türen verschlossen und bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Gib deine Berufung nicht auf, auch als Christ, deine Bestimmung. Rappel dich wieder hoch im Namen des Herrn. Vater im Himmel, ich danke dir, dass unser Leben weitergeht und du hilfst, dass wir die Welt verstehen, auch wenn wir sie nicht verstehen, auch wenn wir keinen Überblick mehr haben und nicht mehr weiter wissen. Du wirst uns helfen, dass wir die Zeit auskaufen, dass wir das Beste daraus machen aus unserem Leben. Bald wirst du kommen, Herr Jesus, und bald werden wir erkennen, alles dienen zum Besten, die berufen sind, Herr, die dich lieben und die einfach in dieser Berufung bleiben, diese Berufung wieder ganz neu entfachen. Und der Herr sagt, entfache das Feuer, das ich dir in deinem Leben angezündet habe. Lass die Kerze brennen, lass das Licht brennen in deinem Leben. Lass dein Licht leuchten, wo du auch bist. Der Herr will dich gebrauchen, auch in deiner Schwachheit. Auch wenn du ein kleines Lichtlein bist, Gott gebraucht dich da, wo du bist, an deinem einsamen Posten. Amen.